ARD.
Medienbuchtipps zu Pfingsten. Das Stichwort für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Es wird nichts als live ausgegeben, was nicht live ist.
Dieses Interview ist übrigens aufgezeichnet.
Es wird nichts vorgetäuscht, was nicht wirklich so ist.
Wir stehen tatsächlich zusammen und sind nicht zusammengeschnitten. Das ist ja auch gängige Praxis, ne? Also es gibt dieses Format, drei Fragen, drei Antworten. Da wird der Autor gebeten, auf Fragen zu antworten, die er nicht gestellt bekam, um dann die Möglichkeit zu geben, dass individuell in jeder Rundfunkanstalt der entsprechende Moderator so tun kann, als hätte er denjenigen jetzt vor dem Mikrofon. Und dadurch wird ein sogenanntes individuelles Kollegengespräch simuliert, was aber
nicht... Ich nenne das gerne ein Schauspielinterview.
Ja.
Ein Theaterinterview. Mhm. Dann PR gehört in den Werbeblock. Betrügereien in Gewinnspielen sind tabu.
Ja, das ist tabu, auf jeden Fall. So Sandra Müller vor 11 Jahren im Medienmagazin vom 23. Juni 2013, damals freie Hörfunkjournalistin und Mitgründerin der Initiative Fair Radio. Inzwischen leitet sie die multimediale Redaktion im Südwestrundfunkstudio Tübingen. Kurze Zeit nach diesem Originalton schrieb sie das Buch Radio machen, das gerade in der dritten überarbeiteten Auflage erschien. Wir hören sie nochmal am Ende der Sendung dazu. Vorher stellt uns Vera Linz Bücher aus ihrer Medienbuch Pfingstbibliothek vor. Und vielleicht klappt ja die Leitung schon, zugeschaltet aus Berlin. Hallo Vera, ich höre dich schon lachen. Welche Bücher sind das? Und vielleicht ganz kurz knapp, worum es geht.
Ja, ich habe zwei mitgebracht. Einmal Adrian Kreie, Der Geist aus der Maschine, eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums. Es geht also um die Geschichte der Digitalisierung seit dem Ende des Kalten Krieges. Und dann habe ich Sven Jungmann gemeinsam mit Thomas Lindemann, Wie gesund wollen wir sein, warum KI und Digitalisierung das Gesundheitssystem besser machen. Da sagt der Titel, glaube ich, schon alles.
Ja, und ich hoffe, dass es wirklich passiert. Und das alles natürlich in dieser Ausgabe vom 18. Mai 2024, wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Während ich an diesem Vorwort arbeite, bereite ich gerade eine Reise in die Schweiz vor, wo Wissenschaftler in einem Labor am Genfer See eine künstliche Intelligenz entwickeln, die nicht mehr auf einem neuronalen Netz aus Siliziumchips läuft, sondern auf einem Netz aus menschlichen Zellen. Später werde ich einen Professor in München besuchen, der in seinem Labor synthetische DNA herstellt, die in Zukunft Chips und Festplatten als Speichermedien ersetzen soll. In Amerika feilschen sie unterdessen darum, das komplette Weltwissen jetzt und für alle Zukunft in KIs einzuspeichern. All dies soll die Entwicklung beschleunigen, die im Herbst des Jahres 2022 damit begann, dass ein paar Programmierer des Startups OpenAI in San Francisco beschlossen, ihre künstliche Intelligenz namens ChatGPT auf die Menschheit loszulassen. Sie waren nicht die einzigen, die solche KIs konstruiert hatten, mit denen man sich erstmals unterhalten konnte, wie mit einem Menschen. Sie waren nur die einzigen, die sich nicht darum scherten, dass diese Programme eigentlich noch nicht ausgereift genug waren, um sie in Massen zu verbreiten. So springt künstliche Intelligenz gerade aus den Maschinen ins Leben der Menschen.
Der Autor dieser Zeilen ist Adrian Kreie, leitender Redakteur und Autor bei der Süddeutschen Zeitung. Mehrere Jahrzehnte lang hat er als Reporter und Korrespondent in den USA so gut wie alle getroffen, die in der Digitalisierung von Bedeutung sind. Wir hörten gerade einen Ausschnitt aus seinem Buch Der Geist aus der Maschine, eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums. In der Hörbuchfassung gesprochen von Steffen Groth. Eine Medienbuchempfehlung traditionell vor Pfingsten von Vera Linz. immer noch zugeschaltet ist aus Berlin. Vera, bevor wir vielleicht in das Buch schauen, ich sagte eben, so gut wie alle getroffen, die in der Digitalisierung von Bedeutung sind. Das klingt nach einem Telefonbuch mit vielen Namen. Kannst du einige nennen?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz beachtliche Liste, die da zusammenkommt. Er hat Tech-Pioniere wie Jeff Bezos, Bill Gates oder Elon Musk getroffen, Digitalisierungskritiker wie Jaron Lanier, Nick Bostrom oder Julian Assange, KI-Vordenker wie Marvin Minsky, Mustafa Suleiman oder den deutschen Jürgen Schmidt-Huber. Ein großer Name ist auch John Brockman oder die Whistleblowerin Frances Haugen. Also die Liste ist lang. Ich will nicht sagen, dass ich neidisch bin, aber ich bin schon wirklich schwer beeindruckt. Und es ist unglaublich, wie viel gewaltes Wissen sich hier versammelt hat. Und da liegt tatsächlich der Gedanke nahe zu sagen, ich komprimiere das Ganze mal zu einer Geschichte der digitalen Gesellschaft.
Ja, komprimieren heißt ja, das muss irgendwie zwischen zwei Buchdeckel passen. Genau. Wie hat er das angestellt? Wie muss man sich diese Geschichte der digitalen Gesellschaft vorstellen?
Na, er startet seinen Rückblick mit einem Blick Ende der 80er Jahre. Das ist auch der Zeitpunkt, wo er als Korrespondent in die USA geht. Das geht dann so los, dass er im Frühjahr 1989 beim Media Lab des MIT in Cambridge erstmals auf Forscher trifft, die an ihren Rechnern Programme austüfteln, die inzwischen ihr Alltag sind. Also autonome Autos, Streaming von Filmen, Touchscreens, all das findet da seinen Anfang. Und von da aus zieht Andrian Kreie den Bogen bis ins heutige KI-Zeitalter. Er beleuchtet wichtige Meilensteine wie die US-Gesetzgebung, die in den 1990ern ja nicht nur die Digitalisierung massiv gefördert hat, sondern auch mit der Reform des Telecommunications Act den Aufstieg der Tech-Konzerne ermöglicht hat. Er schaut auf die elitären Zirkel um den Literaturagenten John Brockman, in denen die Tech-Elite ihre Visionen diskutiert hat. Auch die Entstehung von Amazon, der Cambridge Analytica-Skandal von Facebook und die Twitter-Übernahme von Elon Musk finden ihren Platz. Also quasi alles, was man so präsent hat inzwischen aus diesen Jahren, das fasst er im Schnelldurchlauf zusammen.
Aber das Besondere ist schon, dass er viele, viele Promis trifft und auch Leute, die an der digitalen Entwicklung mit beteiligt waren. Das hatten wir ja gerade so ein bisschen auch schon besprochen als Alleinstellungsmerkmal vielleicht für dieses Buches. Aber wie fließt denn dieser Insiderblick in das Buch ein? Plaudert er auch aus dem digitalen Nähkästchen?
Also ich will erstmal vorab sagen, vieles, was er da an Fakten präsentiert, oder im Grunde das meiste, ist nicht neu. Es gibt sicher mal ein Detail, das ich nicht gewusst habe, aber im Großen und Ganzen war mir das bekannt, was er da schreibt. Und sein Anspruch ist auch nicht, eine stringente Analyse zu liefern, wie es vielleicht ein Historiker machen würde. Also ihm geht es tatsächlich darum, Zeitzeuge zu sein, seine Erfahrungen mitzuteilen. Und insofern, da hast du recht, wäre das auch genau das, womit er einen Unterschied machen kann zu anderen AutorInnen. Und tatsächlich lässt er einen Teil dieser Begegnungen einfließen. Zum Beispiel berichtet er über die Billionaires-Dinner am Rande der renommierten TED-Konferenzen. Da hat er zum Beispiel 2015 mit Google-Gründer Larry Page an einem Tisch gesessen und diesen darüber grübeln gehört, wie man auf dem Mond Geld verdienen könnte. Und ein andermal plaudert er mit Jeff Bezos über die Zukunft von Zeitungen. Das Problem ist aber, Andrian Kreie ist nicht der begnadete Erzähler, der aus diesen Begegnungen packende Geschichten spinnt. Der bleibt immer so ein bisschen verhalten und das führt dazu, dass man selber irgendwie distanziert bleibt und nicht hineingezogen wird in diese Welt, die, und das ist eine Perspektive, die er tatsächlich sehr gut herausarbeitet, ein kleiner Kreis von weißen Männern unter sich aufzuteilen scheint. Aber Andrian Kreie schafft es nicht, Ender so richtig mit hineinzunehmen. Also entweder ist es ihm nicht gelungen, tiefer einzudringen oder vielleicht auch Freundschaften zu schließen oder er will uns daran nicht teilhaben lassen. Wobei ich nämlich, das muss ich hier einräumen, gelesen habe auf Wikipedia, dass er eine enge Verbindung zum Literaturagenten John Brockman haben soll, der ja diese Billionaires-Dinner veranstaltet hat. Aber sowas kommt, also so eine Details oder Persönlicheres kommen in diesem Buch nicht vor.
Vielleicht lenkt das auch zu sehr ab von der eigentlichen digitalen Entwicklung. Natürlich geprägt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Investoren und so weiter. Gerade weil man auch die Digitalisierung verbindet mit dem weltweiten Siegeszug des Silicon Valley und da möglicherweise auch einzudringen in die Privatsphären ist vielleicht nicht so jedem gegeben. Aber es scheint mir so, als ob Deutschland daran gar nicht vorkommt in irgendeiner Form. Dabei gibt es doch auch deutsche Wissenschaftler, mal abgesehen jetzt von Joseph Weizenbaum als auch Mitvater der künstlichen Intelligenz, der ja Deutscher ist und war und dann ausgewandert ist.
Ja, genau. Man hat tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, dass Deutschland keine Rolle gespielt hat. Aber du hast recht, das ist nicht der Fall. Deutschland hat durchaus eine Rolle gespielt, auch in Deutschland, also nicht nur als ausgewanderter Deutscher. Und diese Wissenschaftler kommen auch im Buch vor. Und da wird es dann wirklich tatsächlich spannend, nämlich wenn Adrian Kreie darüber schreibt, was hierzulande, glaube ich, den meisten kaum präsent ist, wie weit vorn auch deutsche Wissenschaftler mit ihren digitalen Erfindungen waren. Also zum Beispiel gilt Jürgen Schmidhuber als Vater der modernen KI. Adrian Kreie zitiert ja Elon Musk, der 2023 getwittert hat, Schmidhuber invented everything. Und nur wurde also sehr wenig davon in der Praxis umgesetzt. Jürgen Schmidhuber gibt da im Gespräch mit Adrian Kreie ebenso deprimierende Einblicke wie der ehemalige Forschungsminister Heinz Riesenhuber. Und hier so ein bisschen tiefer zu bohren und sich mit seinem Wissen, das Kreie ja hat, auf wenige Aspekte zu konzentrieren, da hätte ich mich echt gefreut und das hätte dem Buch bestimmt auch gut getan.
Kämen wir nochmal zum Titel des Buches zurück. Da finden sich ja ziemlich große Begriffe wie Menschheitsgeschichte oder digitales Universum. Löst er da ein, was er quasi verspricht? Liefert er auch Analysen und Ausblicke?
Also ich sag mal jein. Er versucht tatsächlich die Geschichte der Digitalisierung nach 89 in einen großen historischen Rahmen zu setzen und er überschreibt die Kapitel mit Jäger und Sammler, digitale Antike, Mittelalter, Renaissance, industrielle Revolution. Das verleiht also so die Anmutung, dass in der Geschichte der Digitalisierung sich die gesamte Menschheitsgeschichte widerspiegelt und er ordnet diesen Überschriften dann bestimmte Aspekte zu. Das sind insgesamt 24 Artikel. Also die Entstehung von Amazon zum Beispiel findet sich im Kapitel die industrielle Revolution oder unter Renaissance finden sich die intellektuellen Zirkel von Bruckmann. Ich finde das ehrlich gesagt überflüssig, zumal diese Zuordnungen nicht wirklich fundiert unterlegt werden. Also das fand ich so fast so ein bisschen fakey. Aber Stellung bezieht er schon. Den Siegeszug der Tech-Unternehmen, so wie er sich vollzogen hat, sieht er kritisch, zu Recht. Aber vor allem ist das Ganze eben doch ein stark komprimierter Überblick für jemanden, der sich mit der Digitalisierung noch gar nicht auskennt. Für alle anderen ist der Erkenntnisgewinn leider gering.
Gut, da muss man jetzt selber entscheiden, ob man sich zu den Wissenden zählt oder zu den Wissenwollenden. Ich sag nochmal komplett Adrian Kreie, der Geist aus der Maschine, eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums, Heine Verlag, München 2024, auf 368 Seiten, 24 Euro. Und es gibt natürlich auch eine E-Book-Ausgabe. Die zweite Medienbuchempfehlung gleich von Vera Linz. Und zwar nach Since I Left You. Sie hören Radio 1 und zwar mit der zweiten Buchempfehlung in dieser Medienmagazin Pfingstausgabe von Vera Linz. Da dreht sich vieles und auch das meiste eigentlich um KI und das große Thema Digitalisierung. Diese, also die Digitalisierung, durchzieht ja mittlerweile so gut wie alle Lebensbereiche und das schon seit mehreren Jahren. Also die Digitalisierung zum Beispiel des Gesundheitswesens scheint aber in diesem Kontext ein besonders schwieriges Unterfangen zu sein. Gleichzeitig ist dieser Bereich milliardenschwer, sodass er auch für die großen Tech-Unternehmen attraktiv ist oder besser gesagt war. Amazon zum Beispiel hat vor 2 Jahren bekannt gegeben, seinen Dienst Amazon Care einzustellen, will aber weiter am Ball bleiben in Sachen Gesundheit. Wie komplex das Thema ist, das kann man auch in Deutschland erleben. Die Krise des deutschen Gesundheitswesens beschäftigt die Politik seit Jahren. Zu ineffizient, zu bürokratisch, zu wenig digital. All das setzt das Gesundheitssystem finanziell und personell unter Druck. Und Reformen haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Entlastungen bringen soll die elektronische Patientenakte, die nächstes Jahr jeder Versicherte erhält. Der Arzt und Start-up-Gründer Sven Jungmann hat darüber gemeinsam mit Thomas Lindemann ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie gesund wollen wir sein? Warum KI und Digitalisierung das Gesundheitssystem besser machen?« Also das ist ja schon mal eine Ansage, Vera. Nun soll es ja diese digitale Patientenakte geben und vielleicht auch richten und alles besser machen. Ist das für Sven Jungmann der Weg in die richtige Richtung?
Ja, enttäuschende Antwort, nein. Für ihn ist es nicht die richtige Richtung, zumindest so, wie diese Akte im Moment ausgestaltet ist. Für ihn ist die Akte nicht mehr wert als eine Aldi-Tüte. Man wirft Dinge rein und findet was, wenn man sie richtig durchwühlt. Also der praktische Wert ist gemessen an dem, wofür sie gedacht ist, begrenzt, schlecht gemacht, braucht niemand, so sein Fazit. Und er wirbt stattdessen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Nur so meint er, könne der Mensch wieder in den Mittelpunkt rücken und darum soll es ja auch gehen im Gesundheitswesen. Denn im Moment ist es aus seiner Sicht nicht der Fall.
Nun wissen wir ja als Patienten, wie schwer es sein kann, einen Termin beim Arzt zu bekommen, besonders als Neupatient, und vielleicht auch, wie unangenehm es sein kann, wenn man nur wenige Zeit bei diesem Arzt dann buchen kann oder man ewig lange warten muss, bis man überhaupt drankommt. Also 3 Stunden Wartezeit trotz Terminvergabe sind ja keine Seltenheit. Wie beschreibt denn Sven Jungmann die Situation im Gesundheitswesen aus der Perspektive des Arztes?
Ja, das ist, finde ich, durchaus eine wichtige Frage, denn in der öffentlichen Debatte geht es ja sehr häufig um das Wohl der Patienten und nur selten um die Ärzte. Und wenn Sven Jungmann von Mensch im Mittelpunkt spricht, meint er eben nicht nur die Patienten, sondern auch die, die da täglich im Krankenhaus oder in den Praxen ihren Job machen. Und wie sehr diese Arbeit Menschen, also Ärzte zum Beispiel, verschleißt, das berichtet er eindrücklich aus eigener Erfahrung und lädt dabei jede Menge Frust ab. Die Arbeitslast im Krankenhaus sei mit 50 bis 80 Stunden pro Woche bizarr. Das Essen in den Kliniken miserabel, das kann man, glaube ich, auch als Patient bestätigen. Belastend auch die fehlende Übersicht, wenn es um Patientendaten oder neueste Forschungserkenntnisse geht. Die ändern sich permanent, rasant, das kommt aber viel zu wenig an bei den Ärzten. Und Stress macht auch, wenn man mehrere Patienten gleichzeitig behandeln muss, zum Beispiel in der Notaufnahme. Die Angst vor Fehlern läuft da ständig mit, sagt er. Und ihm ist das auch selbst häufig widerfahren. Er erzählt Geschichten aus der Notaufnahme, wo er mühselig erstmal Vorerkrankungen recherchieren muss bei Patienten, weil digital nichts vorliegt oder nur unstrukturiert. Und das alles kostet Zeit, wenn man es überhaupt rausbekommt. Also der Frust ist groß. Und er sagt, das spiegelt sich auch im Alkohol- und Drogenkonsum wieder bei Ärzten. Kein Wunder, also dass zum Beispiel laut Marburger Bund 2019 jeder 5. Klinikarzt überlegt hat, seinen Job an den Nagel zu hängen, so wie es übrigens auch Sven Jungmann getan hat, der ein Startup für Atemdiagnostik gegründet hat und auf digitale Technologie setzt. Also die Situation klingt schon sehr alarmierend.
Ja, aber irgendwie dann doch positiv, weil er setzt ja auf die KI offenbar. Was erhofft er sich davon?
Naja, sein Ansatz lautet, KI hilft Patienten präziser und effektiver zu behandeln. Und das wiederum schafft Freiraum für menschliche Zuwendung. Und er bringt dann durchaus auch jede Menge Beispiele, wie das funktionieren soll. Das ist schon faszinierend, wie allein die sinnvolle Verknüpfung von Daten viele Abläufe ändern würde, etwa in der Krebsbehandlung. Da könnte, meint er, ein Algorithmus anhand der Zahl weißer Blutkörperchen den idealen Zeitpunkt für die Terminierung einer Chemotherapie bestimmen. Und zwar bevor der Patient den Weg in die Klinik vielleicht umsonst auf sich nimmt. So einen Fall schildert er nämlich. Oder Luftsensoren können durch eine Atemanalyse Auskunft darüber geben, wann man ein Medikament wieder absetzen sollte, um eine Übermedikation zu vermeiden. Man fragt sich auch, ob man Corona am Husten erkennen kann oder ADHS mithilfe der Stimme diagnostizieren kann. All das ist in der Diskussion im Zusammenhang mit der KI. Aber es geht nicht nur darum, Erkrankte besser zu behandeln. Das große Thema der Zukunft für ihn ist Prävention, und die ist, meint er, mit den richtigen Daten möglich, angefangen bei Smartwatches, die viele von uns nutzen. Die Daten, die da gesammelt werden, können Leben retten, zum Beispiel bei Herzproblemen, aber auch bei Anzeichen für chronische Krankheiten. Die Anzeichen können aufgezeigt werden, bevor sie ausbrechen. Es wäre also klug, das einzubinden. Das kann man schon sehr niederschwellig machen, und man braucht übrigens auch nicht für alles eine KI, es reicht schon, wenn es digital ist. Also zum Beispiel mit Hilfe der in Berlin entwickelten App ADA Health lassen sich Symptome von rund 1500 Krankheiten beschreiben, und damit kann man dann auch frühzeitig Gefahren erkennen. Auch über gesundheitsfördernde Maßnahmen ließe sich digital stets auf dem neuesten Stand aufklären. Gern auch übrigens mittels der Patientenakte, wenn diese dann halt wirklich gut gemacht und gut strukturiert ist.
Immerhin gibt es ja schon das E-Rezept, ne? Und diese App, die du erwähnt hast, ist natürlich auch gut für Hypochonder wie für mich. Aber es klingt ein bisschen so, als könnte Technologie allein ein kaputtes Gesundheitssystem retten. Also wer garantiert, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz die Missstände nicht verstärkt?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich braucht es dafür ein neues Denken und eine neue Haltung im Umgang mit Krankheiten. Die fordert Sven Jungmann sowohl von Ärzten als auch von Patienten. Letztere, also die Patienten, müssten mehr Verantwortung für den eigenen Körper übernehmen. Und Ärzte wiederum müssen ihre Patienten dazu empowern. Patienten-Empowerment nennt er das. Damit soll die Stellung der Patienten durch mehr Information und mehr Mitwirkung verbessert werden. Und das ist durch die Digitalisierung viel einfacher als je zuvor. Und wie das gehen kann, das zeigte in seiner, wie ich finde, sehr lesenswerten, zukunftsweisenden Analyse. Ich fand das persönlich jedenfalls sehr inspirierend, weil er auch uns Patientinnen zeigt, was wir selber tun können. Aber ganz, ganz wichtig auch, das System muss auch darauf ausgerichtet werden.
Ja, aber nicht nur jetzt technologisch oder mit Geld, sondern da hängt ja so ein riesengroßer Schwanz an Weiterbildung dran. Die Patienten müssen ja auch quasi, das sagt sich mal so einfach, mitgenommen werden. Die stehen dann auch vor der Apotheke und denken, wo ist denn jetzt mein Rezept? Ach, das ist jetzt auf der Krankenkassenkarte.
Na, es geht um ein anderes Mindset auch, ne? Man muss wirklich anders an dieses ganze Thema rangehen.
Aber ich finde das zumindest ein interessanter Ansatz, tatsächlich künstliche Intelligenz da einzusetzen, wo sie nicht nur als Vorsorge prophylaktisch wirkt, sondern tatsächlich dann auch schnell Diagnosen zu schaffen, um also auch Zeit zu sparen und vielleicht sich den Weg zum Arzt zu ersparen, ne? Also durch so Ferndiagnose, Datenübermittlung, ne? Man kann ja zu Hause Blutdruck messen und selber bestimmte Dinge machen, die Herzfrequenzen, das dann einfach übermitteln. Das ist ein sehr spannendes Thema. Wer sich da näher mit beschäftigen will, ich sag nochmal, die Autoren Sven Jungmann gemeinsam mit Thomas Lindemann, Wie gesund wollen wir sein? Warum KI und Digitalisierung das Gesundheitssystem besser machen? Mosaik Verlag, München 2024, 224 Seiten, 22 €, und natürlich auch in digitaler Form für den Soforterwerb als E-Book für 18,99 €. Also was habe ich heute gelernt, Vera? Man denkt schon drüber nach, ob man auf dem Mond Geld machen kann.
In der Tat.
Ich weiß nicht, ob man auf dem Mond ist ja Mondgestein relativ gratis.
Ne? Ja.
Auf der Erde dann schon wieder was anderes. Also weiß auch nicht, der Mond gehört ja keinem. So zumindest, glaube ich, mal in der UNO festgelegt, oder?
Ich glaube, also das kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich vermute mal nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich das schnell ändern könnte.
Also in den 68er, 69er, 70er Jahren im Zuge der Apollo-Mission konnte man Grundstücke kaufen, aber ich glaube, das war nicht legal. Und was habe ich noch gelernt? Also, dass möglicherweise unser marodes, also aus meiner Sicht marodes Gesundheitssystem vielleicht vor einem großen Umbruch steht, wenn KI und Digitalisierung endlich greifen.
Es wäre wünschenswert, also wenn es in sich eine positive Richtung damit dann auch entwickelt, natürlich.
Ja, vielen Dank, Vera. Frohe Pfingsten, möglicherweise mit anderen Büchern, als du die vorgestellt hast, weil die hast du ja schon gelesen gerade.
Genau, das stimmt, ja.
Und manche Bücher kann man auch zweimal lesen.
Das stimmt, ja. Ja. Frohe Pfingsten wünsche ich dir auch und den Hörern natürlich auch und Hörerinnen auch.
Ja, gerne.
Radio macht glücklich, denn Radio macht als einziges Medium nie ein schlechtes Gewissen. Alle anderen Medien schon. Studien belegen das. Diese Sätze schrieb Sandra Müller auf Seite 8 des Buches Radio machen, das im Herbert von Harlem Verlag gerade in der dritten Auflage erschien. Und was dem Verlag besonders wichtig ist, in komplett überarbeiteter Auflage. Wer die SWR-Hörfunkerin Sandra Müller schon mal erlebt hat, so wie ich 2013, 19 und 21 bei den Radiotagen Tutzing, der glaubt ihr sofort, dass Radiomachen Glückshormone produziert. Aber, und damit willkommen Sandra Müller, zugeschaltet aus Tübingen, dann hätte es ja dieses Buches nicht bedurft, denn Radio kann, und so meine steile These, auch unglücklich machen, wenn Macherinnen und Macher das Handwerk nicht beherrschen. Und auch die Zuhörerschaft leidet ja letztlich darunter. Oder was war die Idee des Buches Radio machen?
Also die erste Auflage ist ja 2014 erschienen. Und da war die Idee wirklich, eine Handreichung zu schreiben für Leute, die zum allerersten Mal in Berührung kommen mit dem Hörfunk, die ein Praktikum machen, die eine Ausbildung machen, eine Hospitanz. Denen mal zu erzählen, worauf kommt es da an? Beim Schreiben einer Meldung, beim Umfragen machen. Wie gehe ich mit Leuten um, die ich als Gesprächspartner treffe draußen? Wie mache ich einen guten Beitrag? Und das war wirklich die Ambition zu sagen, hey, guckt mal, wenn ihr da anfangt, darauf müsst ihr achten.
Aber ich verstehe das Buch auch als Empfehlung für Radiointeressierte, also die damit sehr gut hinter die Radiokulissen gucken können. Hashtag Medienkompetenz und auch vielleicht Lust haben, als Amateure, Laien, eigene Audios zu produzieren.
Das ist witzigerweise von Anfang an so gewesen, dass das Buch dann auch in solchen Kreisen sich verbreitet hat und auch viele Leute sich bei mir über den Blog gemeldet haben, die im Bürgerradio arbeiten, die vielleicht schon an der Schule im Schülerradio gearbeitet haben. Auch Lehrer umgekehrt haben das genutzt, um da eben Schülerradiostunden anzubieten. Das habe ich zugegebenermaßen unterschätzt am Anfang. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe das erst dadurch gemerkt, dass es da eine wahnsinnig lebendige Szene gibt, wahnsinnig viele Radiobegeisterte, auch Webradiomacher. Und die haben mir dann halt geschrieben und Fragen gestellt und haben sich auch oft das Buch schicken lassen oder bestellt. Das war eigentlich eine super tolle Erfahrung und ist es bis heute.
Also wenn ich an Radio denke, dann denke ich auch an dich, denn du bist ja eine engagierte Praktikerin. Hast du in dem Buch all deine Praxiserfahrungen niedergeschrieben, weil die Theorie sehr oft zu weit entfernt ist vom Medienalltag?
Ja, mir war schon wichtig, das in dem Buch sehr, sehr, sehr konkret zu machen. Und das melden mir die Leute ja auch oft zurück, dass sie das begeistert, weil ich wirklich ganz praktisch beschreibe, was mache ich denn, wenn ich einem Menschen begegne und ich kriege den nicht aus der Reserve gelockt? Wie kriege ich den dazu, dass der mein Mikrofon vergisst? Also ich beschreibe ja auch ganz viel so praktische Tricks, die ich mir so über die Jahre angeeignet habe. Wie komme ich da gut ans Ziel? Und das war mir wichtig. Die Theorie, ja, auch schön, aber Radio machen ist ja ein total lebendiges Geschäft, wo man viel mit den Leuten können muss und Gespräche führen muss und Spaß haben muss dabei. Wenn man das selber nicht ausstrahlt, dann kommt da auch nichts rum dabei. Deswegen ging es mir darum.
Wir sind ja im 101. Jahr des Deutschen Unterhaltungsrundfunks. Also man könnte denken, dieses Medium ist ausoptimiert. In deinem Buch stehen quasi die goldenen Regeln des Radiomachens und dennoch ist es eine komplett überarbeitete Auflage. Was ist denn zwischen Auflage 2 und 3 passiert mit dem Radio?
Also erstmal war mir wichtig, ich will aktuelle Beispiele da drin haben. Ich finde das schrecklich, wenn in so einem Buch Meldungen mit Geschichten und Beispielen von vor 10 Jahren drin sind. Radio ist ein super aktuelles Geschäft und wenn man das Leuten beibringen will, dann muss man auch aktuelle Beispiele wählen. Und witzigerweise hat sich gerade zum Beispiel bei den Nachrichten schon wahnsinnig viel getan. Diese ganz strenge Lehre von der Nachrichtenmeldung, die aufgebaut ist wie eine Pyramide und der News-Satz ganz vorne, die Neuigkeit ganz vorne und dann die Erklärung. Das ist ja ein bisschen aufgeweicht. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, wie man Nachrichten präsentiert. Aus gutem Grund, glaube ich, weil es so eine Nachrichtenmüdigkeit und Erschöpfung auch gibt bei vielen Leuten, so dass man für bestimmte Zielgruppen die Nachrichten auch ein bisschen lebendiger erzählen muss. Anders, mit mehr Anknüpfung an deren Alltagserfahrung. Vielleicht auch manchmal mit einem Satz vorneweg, damit man überhaupt die Meldung erst verstehen kann. Und das ist natürlich zum Beispiel in das Nachrichtenkapitel schon mit eingeflossen, mit neuen Beispielen, mit anderen Beschreibungen. Und natürlich habe ich ganz am Ende ein kurzes Kapitel zur KI, zur künstlichen Intelligenz. Das sind ja durchaus Anwendungen, die auch im Radio künftig eine Rolle spielen werden und zum Teil es jetzt schon tun. Da konnte man noch nicht so ganz viel konkret schreiben, weil das ja ein extrem neues und lebendiges Feld ist, wo sich viel tut. Aber ja, da wollte ich den jungen Kollegen, die da einsteigen, schon auch klar machen, ja, da wird sich viel tun und stellt euch mal darauf ein, dass euch das interessieren muss.
Seit rund 20 Jahren erleben wir ja nun eine Audioentwicklung, nicht linear, sondern wellenhaft, zunächst im Windschatten des Radios und während der Corona-Zeit vielleicht sogar gleichwertig und inzwischen bereit, sich als Audiomedium der Zukunft zu verstehen. Du ahnst, was ich meine, nämlich Podcasts. Du verstehst Podcasten auch als Planschbecken für Neueinsteiger, die mal ins tiefe Wasser wollen.
Ja, also ich denke, das kann ein Planschbecken sein, weil es quasi, wie man so schön sagt, ein niedrigschwelliges Angebot ist für Leute, die mal mit Sound und Klang und Sprache experimentieren wollen, die was erzählen wollen. Natürlich gibt es da einige Unterschiede, aber halt auch viele Ähnlichkeiten. Und ich sehe es so ein bisschen wie YouTube und Fernsehen. Das hat sich quasi auch irgendwann mal angefreundet, angenähert. Die einen haben Ideen entwickelt, die YouTuber, die die Fernsehleute anfangs total katastrophal fanden, so kann man doch nicht mit Bewegtbild arbeiten. Irgendwann haben sie verstanden, in diesen Pionierarbeiten auf YouTube steckt ja plötzlich auch vielleicht eine Neuerfindung, die können wir doch nachahmen im Fernsehen. Und so ähnlich beobachte ich das auch in der Podcast- und Radioszene. Da hat man sich am Anfang kritisch beäugt und tut es vielleicht manchmal immer noch. Aber da ist auch ganz viel Ideenaustausch und Neuerfindung, wo beide Seiten davon profitieren. Ich empfinde das als super belebend. lebend.
Einige Empfehlungen in deinem Buch lassen sich tatsächlich für die Podcast-Produktion übertragen, aber der Buchtitel Radio machen ist ja schon irgendwie Programm. Du warnst zum Beispiel auch vor einer besonderen Form des Betrugs, die es immer noch gibt. Dies hier mit dir ist zum Beispiel eine Aufzeichnung aus Termingründen. Das sei an dieser Stelle besonders erwähnt. Ich hätte es normalerweise zu Beginn gemacht, aber hier passt es mir gerade inhaltlich. Es gibt aber auch sehr viele Aufzeichnungen, die nicht kenntlich gemacht werden. Du warnst seit 17 Jahren davor, auch mit der von dir gegründeten Initiative Fair Radio, im Tutzinger Appell 2007. Warum?
Witzigerweise habe ich den Eindruck, der Appell wird ja immer noch wichtiger, gerade weil es so eine Entwicklung gibt wie Podcasts, wo man jederzeit zeitunabhängig hören kann. Und das hat ja auch seine Qualitäten und seine Berechtigung, ist ja richtig. Aber dadurch wird ja umso relevanter, dass das Radio sich genau an der Stelle eben unterscheidet. Lineares Radio ist eben genau an der Stelle einmalig. Es ist ein Echtzeit-Tagesbegleiter. Jemand spricht jetzt, während ich beim Frühstück sitze, zur Arbeit fahre und etwas erledige. Aber es ist wie ein Freund, ein Begleiter. Kein anderes Medium dringt so ein in die Intimsphäre von Menschen, ist nah bei ihnen. Menschen lassen Radiomacher super nahe an sich selber heran in ihren Alltag hinein. Und dann ist es total bescheuert, das quasi nicht klar zu machen und das nicht auszuspielen. Ich habe das so oft erlebt und erlebe es immer wieder, wie sehr Menschen enttäuscht sind, wenn sie versehentlich oder weil es ein Unfall ist, mitbekommen, hey, das ist alles nur Fake und da ist gar nicht wirklich jemand. Ich glaube, wir müssen das als Stärke begreifen und das viel mehr ausspielen im Hörfunk, und das wird wahrscheinlich sogar noch relevanter, wenn erstmal Maschinen moderieren und künstliche Stimmen gar nicht mehr auseinanderzuhalten sind von echten Menschen. Aber an der Stelle wird es eben einen Unterschied machen, wenn das Radio mit mir, Entschuldigung, jetzt muss ich mich räuspern, das ist der Unterschied zur KI. Ich muss mich räuspern, die KI wird sich nie räuspern müssen. Aber das macht ja genau die menschliche Verbindung aus. Und deswegen muss man genau das betonen. Das macht das Radio, glaube ich, einzigartig und besonders.
Ja, ich denke da zum Beispiel an eine 2014 sensationell auffällige SWR-Reportage, Panne mit Schilderung von einer SWR3-Grillparty, die zu dem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden hatte. Gab es dann anschließend auch Veränderungen im Abnahmemodus oder auch in der Wahrnehmung? Hier müssen wir auch schon wirklich deutlich machen, entweder das ist eine Aufzeichnung oder wir lassen das live zu simulieren.
Ja, das hat ja damals eine große Welle ausgelöst. Wir haben das ja auch mit Fair Radio damals mit begleitet. Das war ein aufgezeichnetes Gespräch, so quasi die Reporterin, die das Event miterlebt, sollte schon mal erzählen, wie es gewesen sein wird. Ein schöner Fall für Futur 2 im Deutschen. Und dann ist halt versehentlich diese Aufzeichnung, dieses aufgezeichnete Gespräch schon vorher online gegangen. Und irgendjemand hat es halt mitgekriegt, dass das ja gar nicht gewesen sein kann, weil es noch gar nicht stattgefunden hat. Und das hat hier eine große Welle ausgelöst, auch im Haus. Und auf der Seite von Fair Radio haben wir das dann ja auch beschrieben, dass es da strenge Beratungen gab und auch nochmal festgelegt wurde. Also diese Art von Aufzeichnung ist absolut No-Go. Wir können nicht im Vorfeld so tun, als wäre schon irgendwas vorbei. Und ja, auch fürs Anmoderieren von aufgezeichneten Gesprächen gab es nochmal Richtlinien und Handreichungen, dass sowas sehr viel offener und transparenter kommuniziert werden muss.
Ich höre sehr oft, dass Radio zwar noch eine Weile funktionieren wird, aber letztlich die zeitsouveräne Nutzung von Podcasts, die Killer-Applikation sei gegenüber dem Zufallsprinzip des linearen Radios mit seinem Überraschungsmoment. Schließlich gibt es ja auch negative Überraschungen, also langweilige Themen bis hin zu Stimmen oder Menschen, die man einfach nicht hören mag. Ist dein Buch vielleicht sowas wie eine Unterstützung, das Radiomachen zu stärken, dass es überleben kann?
Soweit würde ich nicht gehen. Ich meine, die Leute, die das Buch kaufen, müssen schon eine Grundbegeisterung mitbringen und haben die vermutlich schon und kriegen dann da ein paar handwerkliche Tipps. Ich selber verstehe mich schon eine, die da auch dafür werben will, ob ich das mit dem Buch am besten tue. Da habe ich so meine Zweifel. Ich tue das, glaube ich, am ehesten, indem ich solche Gespräche führe. Ich schreibe ja auch immer wieder mal Fachartikel, in denen ich versuche, diese Einmaligkeit des Hörfunks rauszustellen. Nichtsdestotrotz, ich bin mir natürlich auch nicht sicher, wie sich niemand sicher sein kann, wie sich das am Ende entwickelt. Klar ist aber halt schon, an vielen Stellen wird das Radio angefressen von den Dingen, die es früher mal gemacht hat und die es besonders gemacht hat. Also ich muss eigentlich nicht Radio hören, um Verkehrshinweise zu haben. Die besorge ich mir schneller über eine Internetseite, über eine App oder habe sowieso auf dem Smartphone ein Navigationssystem, das mich an allen Staus vorbeileitet. Ich kriege die Nachrichten oft auch schneller inzwischen auf einer Social-Media-Seite und übers Netz. All diese Dinge, die früher mal besonders waren fürs Radio, da sind ganz viele Dinge weggefressen. Ja, und auch der Podcast nimmt natürlich ein bisschen was weg. Diese Nähe und besondere Identifikation mit einem Host, wie man bei den Podcasts sagt, mit einem Moderator, die man früher dem Radio zugeschrieben hat, die ist halt auch da in Podcasts ausgewandert. Das Einzige, was eben bleibt, glaube ich, ist dieser Live-Charakter, dieses echt dabei sein, auch Gemeinschaften zu schaffen, zu wissen, nein, ich höre nicht alleine, obwohl ich hier alleine bin, sondern da sind ganz viele andere. Diese Großereignisse, die wir da auch haben, wo man so ein Lagerfeuer-Feeling schafft, das kann das Radio oft viel besser als das Fernsehen und oft auch besser als irgendeine Internetseite. Und das muss man ja jetzt mal sagen, all die Leute, die da unken, das lineare Radio würde sterben, die Zahlen geben das im Moment noch überhaupt nicht her. Wir merken zwar, dass junge Leute sehr viel weniger Radio hören als früher, weil klar, auch da haben wir was verloren. Leute hören wegen der Musik nicht mehr Radio wie früher und werden nicht da musiksozialisiert. Das geht inzwischen über Streaming-Plattformen. Aber wenn man die Gesamtzahlen anschaut, wie viele Menschen lineares Radio hören, dann ist das konstant, auch die letzten Jahre konstant bei über 75%. Ich habe den Verdacht, dass Leute etwas später zum Hörfunk kommen als früher. Also es ist kein so ein Teenager-Medium mehr, aber wenn die Leute erstmal berufstätig sind, dann finden sie das super bequem und praktisch, einfach einen Knopf zu drücken und zu wissen, hey, ich habe meine Welle gefunden, da ist ungefähr meine Musik, da sind ungefähr meine Leute, das ist ungefähr mein Ton und das sind ungefähr die Geschichten, die mich interessieren. Und im Unterschied zum Fernsehen ist das Radio in der linearen Nutzung noch extrem stabil. Da ist kein Rückgang zu merken. Und okay, vielleicht rede ich mir das schön und der Abbruch kommt dann später. Aber noch würde ich sagen, die Zahlen sprechen dafür, dass das lineare Radio was Besonderes hat, das auch bleiben wird.
Zum Abschluss vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Welche ist für dich der vielleicht auch wichtigste Lehrsatz aus deinem Buch?
Radio ist ein sehr menschliches Medium, das sehr nah an Leute rankommt. Und dass Leute nah an sich lassen beim Hören. Und wenn man als Reporter, als Reporterin arbeitet, muss man umgekehrt auch bereit sein, sich auf die Menschen einzulassen und nicht mit einem vorgefertigten Fragenkatalog hingehen. Wir sind minimalinvasiv. Wir nehmen auf, was die Welt uns schenkt an Tönen und an Gesprächen und an Sätzen. Und damit arbeiten wir. Und dann wird das Radio selber auch wieder nah. Es war mehr als ein Satz.
Sandra Müller, Radio machen, Herbert von Halem Verlag, Köln, 2024. 216 Seiten, 24 Euro als Papierbuch und als PDF 20,99 Euro. Für alle, die Radio besser machen wollen und es lieben. Danke, Sandra Müller.
Gerne.
20 Jahre nach ihrer gemeinsamen Frühstücksradiozeit
der größte Kulturmagazin der Welt
haben sich Oliver Kalkofe und Oliver Welke vor 2 Jahren wieder vereint. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der Podcast, immer montags in der ARD Audiothek und mittwochs überall sonst, wo es Podcasts gibt. Am 18. Mai sind sie ausverkauft, darum am 19. Mai nochmal live. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der Live-Podcast im Ernst-Reuter-Saal im Rathaus Reinickendorf in Berlin. Kritisch, witzig, unterhaltsam und wirklich gut anzuschauen. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Radio 1. Für alle, die auch mal sehen wollen, was sie hören. Und natürlich nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
95 Jahre und 25 Jahre, 2 Jubiläen, Anlass für den Podcast Bonus. Bevor Sie ein Medienmagazin-Interview mit Friedrich Nowotny aus dem Jahr 1998 hören können, spulen wir erst einmal ins Jahr 1999 zurück. Erst am 22. Mai 1999 eröffnete die ARD offiziell ihr Hauptstadtstudio, einige Meter vom Reichstag entfernt, obwohl schon fleißig daraus gesendet wurde. Warum, erfahren Sie gleich.
Guten Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum ersten Bericht aus Berlin.
Klären Sie uns noch auf. Es gibt eine paradoxe Zusammenballung von zwei Terminen. Der erste Bericht aus Berlin kam bereits am 16. April 1999, also 5 Wochen vor dem jetzigen Geburtstagstermin, 22. Mai.
Die ARD beginnt heute als erstes Fernsehsystem mit einer regelmäßigen bundespolitischen Berichterstattung aus der Hauptstadt.
Haben Sie dann noch aus einer Baustelle gesendet?
Nicht ganz aus einer Baustelle. Da war das Haus schon doch fertig.
Ulrich Deppendorf, Leiter des ARD Hauptstadtstudios von 1999 bis 2002 und von 2007 bis 2015.
Die Technik war auch schon, ich sag mal, einigermaßen stabil. Wir hatten ja vollkommen neue digitale Technik. Nein, das war, ich sage es jetzt mal ganz offen, die Kollegen vom zweiten deutschen Fernsehen wollten 14 Tage später beginnen und dann hat die ARD entschieden, also wir heißen nicht nur das Erste, sondern wir wollen auch das Erste in Berlin sein und dann haben wir 14 Tage vorher angefangen.
Hier stand vorher das Physikalische Institut der Berliner Universität.
Ulrich Haas, Produktionschef des Hauptstadtstudios.
Und in diesem Institut haben immerhin sehr bekannte oder erfolgreiche Physiker gelehrt, zum Beispiel Albert Einstein. Herz war wohl, glaube ich, auch hier und es gab hier eine ständige Runde, ein Treffen von diesen Physikern bzw. Gelehrten.
Vom Institut ist heute nur noch die 1 Meter hohe Umfassungsmauer übrig, die einst dafür sorgte, dass der Schall der Straße sich nicht ins Haus überträgt. Für das Hauptstadtstudio ist die Mauer bedeutungslos.
Vera Linz, Medienjournalistin.
Das ARD-Haus ist ein schnörkelloser Bau, wie ein Lego-Gebäude. Doch dieser terrakottafarbene Kasten hat es in sich. Rund 150 Millionen Mark stecken drin. Es ist technisch gesehen das modernste Haus der ARD und hat eine ganz transparente Architektur. Es ist eine große, 4-etagige Halle, die rechts und links von Büros eingeschlossen wird. Hier sieht jeder jeden, sobald er aus dem Raum tritt.
Die Halle ist von ihrer Gestaltung her wunderschön, groß, licht. Selbstverständlich dezent kritisch angemerkt, der Platz, den wir hier in der Halle haben, der fehlt manchmal ein bisschen an den Redaktionsstuben, aber sie sind trotzdem groß genug, um gut arbeiten zu können. Aber sie ist vor allem ein kommunikatives Element, das heißt, man begegnet sich, man sieht sich, man trifft sich. Und wenn man sich vorstellt, in der ersten und zweiten Etage sind die Hörfunker, in der dritten und vierten Etage die Fernsehjournalisten. Sie sind nie zueinander verborgen, sobald sie nur aus dem Zimmer treten. Also wenn der Mann vom Hörfunk sagt, ich habe das Highlight und einmal in die Halle reinruft, stehen alle Fernseher draußen und wollen das Highlight auch haben.
Erstmals sind hier in Berlin Hörfunk und Fernsehen komplett in einem Haus. Und mit der modernen Architektur korrespondiert auch die moderne Technik. Ulrich Haas.
Wir sind im Fernsehen komplett digital ausgestattet. Wir sind im Hörfunk komplett digital ausgestattet. Der Hörfunk ist sogar so weit untersetzt, dass jeder Redakteur an seinem Büroarbeitsplatz einen Computer in der Aufrüstung hingestellt bekommen hat, wo er praktisch wie in einem kleinen Studio arbeiten kann.
Wir hoffen hier, dass dadurch viele Leute frei werden für Rechercheaufgaben.
Peter Jungblut, Hauptstadtkorrespondent für den Bayerischen Rundfunk.
Dass man wirklich mal 1-2 Tage oder noch länger an einem Thema sitzen kann, rausfahren kann, dort vor Ort recherchieren kann, um dann auch natürlich schöne Beiträge draus zu machen. Das war bisher im Hauptstadtbetrieb in Bonn kaum möglich, weil man viel zu sehr in dieser Tretmühle der täglichen Pressekonferenzen war.
Mein Arbeitsgerät ist die Maus an meinem Pentium 2400.
Franz Jansen, Hauptstadtkorrespondent Saarländischer Rundfunk.
Ich bin immer noch Journalist, Korrespondent in der Hauptstadt, wie bisher in der provisorischen Hauptstadt. Aber hier in Berlin bin ich nicht nur Journalist. Gleichzeitig bediene ich 3 Regler am Mischpult, achte auf die Aussteuerung, liegen die O-Töne richtig in der Reporterbox, habe ich sauber geschnitten, sitzt das Mikrofon richtig, bin ich zu kurz, bin ich zu lang. Jetzt muss ich alles gleichzeitig machen.
Ulrich Haas, Produktionschef des Hauptstadtstudios.
Er kann Live-Zuschaltungen machen, er kann Kommentare aufzeichnen, er kann sonstige Ereignisse aufzeichnen, kann sie schneiden an seinem Arbeitsplatz, kann sie bearbeiten, hat Zugang zu allen Nachrichtensystemen beziehungsweise zu allen Nachrichtenübertragungsmedien und ist vernetzt untereinander mit allen anderen Stationen und im Fernsehen gilt genau das Gleiche. Fernsehen auch komplett digital und dazu noch als erstes Haus. Jeder Fernsehjournalist kann auf seiner PC-Workstation sich den Inhalt des digital aufgezeichneten Bildmaterials ansehen, anhören, stark reduziert in der Bildqualität, aber so, dass man es gut erkennen kann, kann er sich darüber informieren, was im Haus an Material anliegt und kann daraus seine Berichte schon vorfertigen bzw. den Vorschnitt sozusagen durchführen.
Von Vorteil ist, dass das Material, das auf den Server im Haus aufläuft, sofort bearbeitet werden kann. Die Bilder und Töne werden parallel auf einem weiteren Server gespiegelt. Noch während die Aufnahme beispielsweise einer Bundestagsrede läuft, kann der Anfang der Rede schon in einen Beitrag gepackt werden. Eine Besonderheit des ARD-Baus befindet sich im vierten Stock, das Fernsehstudio. Normalerweise sind Fernsehstudios im Erdgeschoss zu finden, hier nicht. Der Fernsehzuschauer soll den Ausblick auf den Reichstag gegenüber nach Hause geliefert bekommen. Das geht nur von einer gewissen Höhe aus und wenn ein Fenster im Studio ist.
Das Fenster dort in der Ecke ist so gestaltet, dass ich einen akustischen Dämmwert von ca. 60 dB erreiche. Das heißt, wir können hier in Ruhe Studiotonaufnahmen machen, auch wenn unten der Spreedampfer mit einer tollen Lautsprecheranlage verkündet, das ARD-Hauptstadtstudio, was immer, es wird uns nicht weiter betreffen. Und was noch spannend wird, Tageslicht im Studio. Wir arbeiten meist mit Kunstlicht. Wir haben hier extra dann für diesen Zweck noch zusätzliche Tageslichtleuchten einbauen lassen. Problematisch wird es dann erst so richtig, wenn draußen die Helligkeit im Sommer zum Beispiel sehr hoch ist, dann kriegen wir hier drin ein Problem mit der Fenstergestaltung. Ich schließe nicht aus, dass wir es dann zu bestimmten Anlässen auch mal mit dem Vorhang einfach zumachen, weil es einfach nicht zu beherrschen ist.
Bei schönem Wetter allerdings ist es auch möglich, von der Terrasse ganz oben zu senden.
Auf die Terrasse kann man mit einer Gruppe von bis zu 40, 50 Personen und hat von der Terrasse einen wunderschönen Ausblick auf den Reichstag mit der Kuppel und dann natürlich das Berlin-Panorama. Also man hat einen wunderbaren Rundblick in Haushöhe. Und hier sieht man eben sehr schön, dass die Festlegung in Berlin, Häuser in der sogenannten Berliner Traufenhöhe nur zu bauen, für uns ein großer Vorteil ist. Wir werden auf jeden Fall hier oben auf dem Mast, das ist ein Funkmast und ein Kontrollmast, dort werden wir noch eine kleine Kamera installieren, die rundschwenkbar ist, 360 Grad. Zu drehen und dann auch zu neigen und mit einer Zoom-Optik ausgestattet verschiedene Motive von Berlin im Gesamtpanorama einfangen kann. Und das wollen wir natürlich dann auch zur Hintergrundgestaltung nehmen. Und es hat schon bei vielen ARD-Stationen großes Interesse dafür gegeben, dass sie das Bild auch gerne haben wollen von uns. Können sie natürlich kriegen.
WDR Radio 5 Nachrichten.
Das Hauptstadtstudio der ARD in Berlin ist heute eröffnet worden. In dem neuen Studio arbeiten rund 60 Journalisten, die regionale, nationale und internationale Hörfunk- und Fernsehprogramme versorgen.
Der WDR hat sich immer Berlin und Ostdeutschland verpflichtet gefühlt.
Fritz Pleitgen, WDR-Intendant.
Deshalb haben wir damals zusammen mit dem NDR und dem SFB hier das Studio in der DDR betrieben und dann mit dem Sender Freies Berlin zusammen dieses Haus an der Spree gebaut. Deshalb gilt mein Dank.
Jürgen Engert, SFB, Gründungsdirektor des ARD-Hauptstadtstudios.
Unmittelbar der Besatzung dieses Hauses, aber er gilt auch diesem großen Know-how, was der Westdeutsche Rundfunk hier mit eingebracht hat. Denn der war ja in einer schwierigen Situation. Ihm ging etwas verloren. Und ich erinnere mich an Friedrich Nowotny, bei dem stand ich eines Tages im Zimmer, der ja bekanntlich kein Rheinländer und auch kein Westfale ist, sondern ein Schlesier. Und dann guckte er auf diese Baugrube der Arkaden und dann sagt er zu mir, Herr Engert, wissen Sie, dieser Menschenschlag hat hier einen ganz großen Vorteil. Er ist von fassungsloser Gelassenheit. Eine wunderschöne Charakteristik, nämlich sich in Situationen zu schicken und dann zu sagen, wir wollen das Beste daraus machen. Deshalb gilt mein Dank. Auch besonders der Kollegenschaft innerhalb des Westdeutschen Rundfunks, die dieses Projekt wie der SFB in seinem Vermögen begleitet haben und hoffentlich noch begleiten werden.
Ich glaube, dass das Thema, was ist denn nun diese DDR-Mentalität als ein übergreifendes Thema keines mehr sein sollte. In den Auswirkungen der Mentalität sind wir tagtäglich damit konfrontiert. Also ein Beispiel, hier in diesem Hauptstadtstudio habe ich sämtliche Einstellungsgespräche selber gemacht, alle. Das waren 600 rund. Und in diesem Hause hier sind 80% des Personals in Technik und Produktion aus der DDR. Und bei Einstellungsgesprächen konnten sie das gut illustriert bekommen. Der DDR-Bürger hat Rhetorik als ein Instrument für seine Selbstdarstellung nicht gelernt. Im Gegenteil, er hat gesagt, das lassen wir mal lieber. Denn wer sich exponiert, ist immer schon in einer Gefährdungssituation. Also passierte es, dass ihnen Leute gegenüber saßen, von denen sie meinen konnten, sie kämen aus einem Trappistenkloster. Wenn sie aber merkten, dass ihnen jemand gegenüber saß, der dieses Faktum wusste und darauf einging, in seinen Fragen, die er stellte, nicht, warum reden Sie denn nicht lockerer, sondern die Fragen, die zur Sache und zur Person gingen, dann verwandelten sich diese Leute, weil sie sagten, aha, hier ist jemand, der mich kennt in meinen Verfassungen, die ich gehabt habe. Und dann war plötzlich ein großes Aufschließen da. Also das werden Sie auch in Zukunft immer wieder haben. Da brauchen wir aber nicht nun die Psychotherapeuten bemühen, sondern dazu gehört eine gewisse Sensibilität, dass da immer wieder Späne fliegen. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, unausweichlich, wenn zwei solche Mentalitäten unterschiedlicher Art aufeinander kommen und wir noch dazu meinen, na, sind ja Deutsche wie wir. Nein, es ist etwas, das Deutschsein ist ein so ein Dach darüber. Aber die Erfahrungen, die sich unter dem Dach zusammenfinden, sind andere.
Sie hörten kollagierte Originaltöne aus Medienmagazinsendungen der Jahre 1999 und 2001. Am 16. Mai 2024 wurde der ehemalige Bericht aus Bonn-Präsentator und spätere WDR-Intendant Friedrich Nowotny 95 Jahre alt. Anlass daran zu erinnern, dass Friedrich Nowotny auch einmal Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, war. Medienmagazin, Pfingstsonntag 1998 am 31. Mai.
Medienrat komplett. Nach monatelangem Tauziehen hat das Abgeordnetenhaus heute Ernst Bender als Vorsitzenden des Gremiums bestätigt. Neu in den Rat wurde der ehemalige WDR-Intendant Friedrich Nowotny gewählt.
Vom Bericht aus Bonn zum Kontrolleur nach Berlin. Willkommen im Haifischbecken, Friedrich Nowotny. Was reizt Sie an dieser Konstellation Berlin-Brandenburg im Medienmarkt? Was reizt Sie, den Medienkontrolleur zu spielen?
Also es gab ja noch eine Zwischenstation zwischen dem Bericht aus Bonn. 10 Jahre Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Das heißt, 10 Jahre hatte ich jetzt mit Gremien zu tun. 42 Damen und Herren saßen mir gegenüber, plus 9 im Verwaltungsrat und haben mich oft genug gelöchert, gefragt, ehe sie sich zu einer Entscheidung durchringen konnten. Sehr kompliziert, sehr schwierig, sehr zeitaufwendig. Und als ich hörte, dass mich 3 Parteien, am Ende waren es 4, auffordern würden, hier in Berlin Medienrat zu werden, hat es bei mir geklingelt und ich habe gedacht, das ist die große Gelegenheit, am Ende deiner beruflichen Tätigkeiten noch einmal eine Seite kennenzulernen, die du noch nie kennengelernt hast, nämlich, wie geht's eigentlich jemandem, der über Medien wachen soll, der entscheiden soll, wer was wann wo machen kann. Wie geht es einem Medienrat? Und das werde ich jetzt erkunden.
Sie haben es angedeutet, Sie sind von mehreren Parteien angesprochen worden. Diesem ging ja eine Krise voraus, dass nämlich hier kritisiert wurde, dass der Medienrat sehr CDU-dominiert ist, dass es so weit kam, dass seit November eigentlich Handlungsbedarf besteht, zum Beispiel bei der Frequenzvergabe von 94,8 Megahertz. Da stehen, glaube ich, 27 Anbieter Schlange. Sie scheinen der Übervater zu sein, der den Parteienproporz sozusagen in sich verkörpert. Sehen Sie sich selber so überparteilich?
Um das klar zu sagen, ich bin nicht die Hindenburg-Lösung, auf die sich alle Parteien früher gelegentlich einigen konnten mit den bekannten schiefgegangenen Ergebnissen, sondern ich glaube, ich bin die Medienlösung. Die Leute haben sich gesagt, da läuft einer frei rum, der zur Verfügung stehen könnte, der alle Stationen der Medien durchlaufen hat, der urteilsfähig ist und der auch noch Interesse an den Berliner Ereignissen hat. Wenden wir uns doch mal ihn, fragen wir ihn, ob er es machen will. Ich habe ja gesagt. Und zwar ohne nach den Problemen um 94, sowieso zu fragen, um ehrlich zu sein, die interessieren mich nicht. Wo Lösungen anstehen, müssen Lösungen gefunden werden. Um Lösungen zu finden, braucht man einen funktionierenden Medienrat. Und ich hoffe, er wird funktionieren.
Hans-Joachim Friedrichs Ex-Tagesthemen. Man hat in seinem letzten Interview im Spiegel die Verfilzung von politischer Macht und Medien beklagt. Er hat ein bisschen resignativ durchgucken lassen, dass man dies wohl nicht mehr ändern kann. Muss man sich damit abfinden?
Ich kann nur sagen, die Gesellschaft macht es sich ziemlich leicht, wenn sie versucht, eine Filzphilosophie aufzubauen, die nicht stimmt. Natürlich gibt es Beziehungen zwischen Politik und Medien. Wenn es die nicht gäbe, gäbe es ja kaum Programm. Denn die Politik, nehmen wir die Landtage in Deutschland, haben wichtige Funktionen bei der Bestimmung, wer was wann wo machen kann. Und ob das immer mit Filz zusammenhängt und ob Entscheidungen immer sozusagen im Filz gedeihen, das glaube ich nicht. Natürlich wird jeder versuchen, seine Meinung der Partei, die mitentscheidet, nahezubringen, seiner nach Möglichkeit. Und natürlich wird es auch einmal Entscheidungen geben, die in einer stickigen Filzatmosphäre zustande gekommen sind. Aber ich glaube nicht, dass das die Regel ist. Dazu sind die Auguren, die darüber wachen, dass auch Freiräume für alle am Markt Beteiligten bestehen, zu groß und zu scharfsichtig.
Sie sind ein Mann des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nun müssen Sie aber Privatfunk überwachen. Das ist ja die erste Aufgabe. Sie haben sicherlich auch gelegentlich mit den Öffentlich-Rechtlichen zu tun, aber Sie sind Kontrolleur des Privatfunks. Sie müssen dann auch wissen, was Sie kontrollieren. Gruselt Sie da nicht ein bisschen?
Da ich ja leidgeprüfter Zuschauer bin, der Programme der Privaten und der Programme der Öffentlich-Rechtlichen, gehe ich mit großer Gelassenheit an diese Kontrollfunktion heran. Ich habe mein journalistisches Rundfunkleben lang dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gedient. Das schließt ja nicht aus, dass man auch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk urteilsfähig bleibt. Und da muss ich sagen, gibt es ja auch Entwicklungen, die mich sehr nachdenklich machen und die meine ganze Urteilsfähigkeit fordern. Also ich bin da urteilsfähig nach allen Seiten und werde dies auch wahrnehmen, soweit es im Aufgabenbereich des Medienrates liegt.
Wie wollen Sie das machen? Sie wohnen nämlich mal an immer noch in Nordrhein-Westfalen, werden wohl nicht nach Berlin ziehen. Kriegen Sie eine Satellitenschüssel aufs Dach?
Nein, wissen Sie, die Sache ist doch ganz einfach. Medienräte und Aufsichtsgremien werden mit Programmen konfrontiert, wenn diese Programme in die Kritik geraten sind. Da ist es ganz einfach. Man fordert eine Kassette des Stückes an, das besonders scharf kritisiert wird, und guckt es sich an und bereitet sich auf die Sitzungen, in denen dann entschieden wird, vor. Das ist ein ganz normaler Vorgang, denn alles kann man ohnehin nicht gucken. Und überlegen Sie sich einmal, ich kann zu Hause 30 Programme empfangen. Ich müsste alle 30 Programme so sehen, dass ich über sie insgesamt urteilsfähig bin. Das würde selbst einen Giganten überfordern, der sein Leben lang nichts anderes tut, als von morgens bis in die späte Nacht Programme zu sehen. Nein, danke, so fasse ich meine Aufgabe auch als Kontrolleur, wie Sie es nennen, nicht auf.
Wissen Sie, was schon als nächstes ansteht? Müssen Sie sich irgendwelche Arabella-Kassetten angucken oder geht es mehr darum, dass die Privaten möglicherweise Werbezeiten überschritten haben? Wissen Sie das schon genau?
Nein, ich weiß das nicht. Es gibt das Einzige, was ich weiß, ist, dass es zwei Sitzungstermine gibt. Eine konstituierende Sitzung Anfang Juni und noch eine Sitzung vor den Ferien. Die Tagesordnung ist mir nicht geläufig. Und ich habe Geduld genug, um in Ruhe abzuwarten, was draufstehen wird.
Eine Bekenntnisfrage. Wenn Sie etwas ändern könnten am gegenwärtigen dualen System, worauf würden Sie gerne Einfluss nehmen, dass es anders wird?
Ein Einzelner und auch ein einzelnes Gremium ist ohnehin nicht in der Lage, etwas zu ändern. Änderungen in der Medienlandschaft können nur aus gesellschaftlichen Erkenntnissen heraus geschehen und verändert werden. Die Strukturen sind festgezurrt, die Programmstrukturen sind flexibel, die Programme werden, wenn ich das richtig einschätze, qualitativ nicht besser, die Vergleichbarkeit ist immer mehr gegeben. Hier stellt sich irgendwann mal ganz rasch die Frage, wie lange die Zuschauerinnen und Zuschauer noch bereit sind, more of the same zu sehen, zu bezahlen und auch noch zu verarbeiten und zu verdauen. Das ist eine Frage, die sich dann in eine gesellschaftliche Diskussion einmünden wird und aus der heraus möglicherweise Neues erwachsen könnte für den Pflichtenkatalog, vor allen Dingen der Öffentlich-Rechtlichen.
Der Apparat. Das Medienmagazin auf Radio 1.
Soweit das Pfingstmedienmagazin vor 26 Jahren. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags immer zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.